Stefan Zweig. Der Kampf um den Südpol. Kapitän Scott, 90. Breitengrad. 16. Januar 1912. Der Kampf um die Erde. Das 20. Jahrhundert blickt nieder auf geheimnislose Welt. Alle Länder sind erforscht, die fernsten Meere zerpflügt. Landschaften, die vor einem Menschenalter noch selig frei im Namenlosen dämmerten, dienen schon knechtisch Europas Bedarf. Bis zu den Quellen des Nils, den langgesuchten, streben die Dampfer. Die Viktoriafälle, erst vor einem halben Jahrhundert vom ersten Europäer erschaut, malen gehorsam elektrische Kraft. Die letzte Wildnis, die Wälder des Amazonenstromes, ist gelichtet. Der Gürtel des einzig jungfräulichen Landes, Tibets, gesprengt. Das Wort Terra Incognita, der alten Landkarten und Weltkugeln, ist von wissenden Händen überzeichnet. Der Mensch des 20. Jahrhunderts kennt seinen Lebensstern. Schon sucht sich der forschende Wille neuen Weg. Hinab zur fantastischen Fauna der Tiefsee muss er steigen oder empor in die unendliche Luft. Denn unbetretene Bahn ist nur noch im Himmel zu finden. Und schon schießen im Wettlauf die stählernen Schwalben der Aeroplane empor, neue Höhen und neue Fernen zu erreichen, seit die Erde der irdischen Neugier brach ward und geheimnislos. Aber ein letztes Rätsel hat ihre Scham noch vor dem Menschenblick bis in unser Jahrhundert geborgen. Zwei winzige Stellen ihres zerfleischten und gemarterten Körpers, gerettet vor der Gier ihrer eigenen Geschöpfe. Südpol und Nordpol. Das Rückgrat ihres Leibes, diese beiden fast wesenlosen, unsinnlichen Punkte, um die ihre Achse seit Jahrtausenden schwingt, sie hat die Erde sich reingehütet und unentweiht. Barren von Eis hat sie vor dieses letzte Geheimnis geschoben, einen ewigen Winter als Wächter den Gierigen entgegengestellt. Frost und Sturm halten herrisch den Zugang ummauert, Grauen und Gefahr scheuchen mit Todesdrohung den Kühnen. Flüchtig nur darf selbst die Sonne diese verschlossene Sphäre schauen und niemals ein Menschenblick. Seit Jahrzehnten folgen einander die Expeditionen. Keine erreicht das Ziel. Irgendwo, erst jetzt entdeckt, ruht im gläsernen Sarge des Eises, 33 Jahre, die Leiche des Kühnsten der Kühnen, Andreas, der im Ballon den Pol überfliegen wollte und niemals wiederkam. Jeder Ansturm zerschellte an den blanken Wellen des Frostes. Seit Jahrtausenden, bis in unseren Tag, verhüllt die Erde ihr Antlitz, zum letzten Mal siegreich gegen die Leidenschaft ihrer Geschöpfe. Jungfräulich und rein, trotzt ihre Scham der Neugier der Welt. Aber das junge 20. Jahrhundert reckt ungeduldig seine Hände. Es hat neue Waffen geschmiedet in Laboratorien, neue Panzer gefunden gegen die Gefahr und alle Widerstände mehren nur seine Gier. Es will alle Wahrheit wissen. Sein erstes Jahrzehnt schon will erobern, was alle Jahrtausende vor ihm nicht zu erreichen vermochten. Dem Mut des Einzelnen gesellt sich die Rivalität der Nationen. Nicht um den Pol allein kämpfen sie mehr, auch um die Flagge, die zuerst über dem Neuland wehen soll. Ein Kreuzzug der Rassen und Völker hebt an, um die durch Sehnsucht geheiligte Stätte. Von allen Erdteilen erneut sich der Ansturm. Ungeduldig harrt schon die Menschheit. Sie weiß, es gilt das letzte Geheimnis unseres Lebensraumes. Von Amerika rüsten Peary und Cook gegen den Nordpol. Nach Süden steuern zwei Schiffe. Das eine befehligt der Norweger Amundsen, das andere ein Engländer, der Kapitän Scott. Scott. Scott? Irgendein Kapitän der englischen Marine. Irgendeiner. Seine Biografie identisch mit der Rangliste. Er hat gedient zur Zufriedenheit seiner Vorgesetzten, hat später an Shackletons Expedition teilgenommen. Keine sonderliche Konduite deutet den Helden an, den Heros. Sein Gesicht, rückgespiegelt von der Fotografie, das von 1000 Engländern, von 10.000. Kalt, energisch, ohne Muskelspiel, gleichsam hart gefroren von verinnerlichter Energie. Stahlgrau die Augen, starr geschlossen der Mund. Nirgends eine romantische Linie, nirgends ein Glanz von Heiterkeit in diesem Antlitz aus Willen und praktischem Weltsinn. Seine Schrift? Irgendeine englische Schrift, ohne Schatten und Schnörkel, rasch und sicher. Sein Stil? Klar und korrekt, packend in den Tatsächlichkeiten und doch fantasielos wie ein Rapport. Scott schreibt Englisch wie Tacitus Latein, gleichsam in unbehauenen Quadern. Man spürt einen völlig traumlosen Menschen, einen Fanatiker der Sachlichkeit, einen echten Menschen also der englischen Rasse, bei der selbst Genialität sich in die kristallene Form der gesteigerten Pflichterfüllung presst. Dieser Scott war schon 100 Mal in der englischen Geschichte. Er hat Indien erobert und namenlose Inseln im Archipel. Er hat Afrika kolonisiert und die Schlachten gegen die Welt geschlagen, immer mit der gleichen ehernen Energie, dem gleichen kollektiven Bewusstsein und dem gleichen kalten, verhaltenen Gesicht. Stahlhart aber dieser Wille. Das spürt man schon vor der Tat. Scott will vollenden, was Shackleton begann. Er rüstet eine Expedition, aber die Mittel reichen nicht aus. Das hindert ihn nicht. Er opfert sein Vermögen und macht Schulden in der Sicherheit des Gelingens. Seine junge Frau schenkt ihm einen Sohn. Er zögert nicht, ein anderer Hektor, Andromache, zu verlassen. Freunde und Gefährten sind bald gefunden. Nichts Irdisches kann den Willen mehr beugen. Terra Nova heißt das seltsame Schiff, das sie bis an den Rand des Eismeeres bringen soll. Seltsam, weil so zwiefach in seiner Ausrüstung, halb Arche Noah, voll lebenden Getiers, und dann wieder modernes Laboratorium mit 1000 Instrumenten und Büchern. Denn alles muss mitgebracht werden, was der Mensch für die Notdurft des Körpers und Geistes bedarf, in diese leere, unbewohnte Welt. Sonderbar gattet sich hier das primitive Werkzeug des Urmenschen, Felle und Pelze, lebendiges Getier, dem letzten Raffinement des neuzeitlichen, komplizierten Rüstzeugs. Und fantastisch wie dies Schiff, auch das Doppelantlitz der ganzen Unternehmung. Ein Abenteuer. Aber doch eins, das kalkuliert ist wie ein Geschäft. Eine Verwegenheit mit allen Künsten der Vorsicht. Eine Unendlichkeit von genauer, einzelner Berechnung gegen die noch stärkere Unendlichkeit des Zufalls. Am 1. Juni 1910 verlassen sie England. In diesen Tagen leuchtet das angelsächsische Inselreich. Saftig und grün glühen die Wiesen, warm liegt und glänzend die Sonne über der nebellosen Welt. Erschüttert fühlen sie die Küste fortschwinden, wissen sie doch alle, dass sie Wärme und Sonne Abschied sagen auf Jahre, manche vielleicht für immer. Aber dem Schiff zu Haupte weht die englische Flagge, und sie trösten sich in dem Gedanken, dass ein Weltzeichen mitwandert zum einzig noch herrenlosen Strich der eroberten Erde. Universitas Antarktika. Im Januar landen sie nach kurzer Rast in Neuseeland bei Kap Evans, am Rande des ewigen Eises, und rüsten ein Haus zum Überwintern. Dezember und Januar heißen dort die Sommermonate, weil einzig im Jahre dort die Sonne ein paar Stunden des Tages auf dem weißen, metallenen Himmel glänzt. Aus Holz sind die Wände gezimmert, ganz wie bei früheren Expeditionen, aber innen spürt man den Fortschritt der Zeit. Während ihre Vorgänger damals noch mit stinkenden, schwelenden Tranlampen im Halbdunkel saßen, müde ihres eigenen Gesichts, ermattet von der Eintönigkeit der sonnenlosen Tage, haben diese Menschen des 20. Jahrhunderts die ganze Welt, die ganze Wissenschaft in Abbreviatur zwischen ihren vier Wänden. Eine Acetylenlampe spendet weißwarmes Licht, Kinematographen zaubern ihnen Bilder der Ferne, Projektionen tropischer Szenen aus linderen Landschaften vor, ein Pianola vermittelt Musik, das Grammophon die menschliche Stimme, die Bibliothek das Wissen ihrer Zeit. In einem Raum hämmert die Schreibmaschine, der zweite dient als Dunkelkammer, in der kinematografische und farbige Aufnahmen entwickelt werden. Der Geologe prüft das Gestein auf seine Radioaktivität, der Zoologe entdeckt neue Parasiten bei den gefangenen Pinguinen, meteorologische Observationen wechseln mit physikalischen Experimenten. Jedem Einzelnen ist Arbeit zugeteilt für die Monate der Dunkelheit, und ein kluges System verwandelt die isolierte Forschung in gemeinsame Belehrung. Denn diese 30 Menschen halten sich allabendlich Vorträge, Universitätskurse in Packeis und arktischem Frost. Jeder sucht seine Wissenschaft dem anderen zu vermitteln, und im regen Austausch des Gesprächs rundet sich ihnen die Anschauung der Welt. Die Spezialisierung der Forschung gibt hier ihren Hochmut auf und sucht Verständigung in der Gemeinsamkeit. Inmitten einer elementaren Urwelt, ganz einsam im Zeitlosen, tauschen da 30 Menschen die letzten Resultate des 20. Jahrhunderts miteinander. Und hier innen spürt man nicht nur die Stunde, sondern die Sekunde der Weltuhr. Es ist rührend zu lesen, wie diese ernsten Menschen dazwischen sich freuen können an ihrer Christbaumfeier, an den kleinen Späßen der South Polar Times, der Scherzzeitung, die sie herausgeben, wie das Kleine, ein Wal, der auftaucht, ein Pony, das stürzt, zum Erlebnis wird und andererseits das Ungeheure, das glühende Nordlicht, der entsetzliche Frost, die gigantische Einsamkeit, zum Alltäglichen und Gewohnten. Dazwischen wagen sie kleine Vorstöße. Sie proben ihre Automobilschlitten, sie lernen Skilaufen und dressieren die Hunde. Sie rüsten ein Depot für die große Reise, aber langsam, ganz langsam blättert nur der Kalender ab bis zum Sommer, dem Dezember, der ihnen das Schiff durch das Packeis bringt mit Briefen von zu Hause. Kleine Gruppen wagen auch jetzt schon, inmitten des grimmigsten Winters, abhärtende Tagesreisen. Die Zelte werden erprobt, die Erfahrungen befestigt. Nicht alles gelingt, aber gerade die Schwierigkeiten geben ihnen neuen Mut. Wenn sie zurückkommen von ihren Expeditionen, erfroren und abgemüdet, so empfängt sie Jubel und warmer Herdglanz. Und dies kleine, behagliche Haus am 77. Breitengrad scheint ihnen nach den Tagen der Entbehrung der seligste Aufenthalt der Welt. Aber einmal kehrt eine Expedition von Westen zurück und ihre Botschaft wirft Stille ins Haus. Sie haben auf ihrer Wanderung Amundsens Winterquartier entdeckt. Mit einem Male weiß nun Scott, dass außer dem Frost und der Gefahr noch ein anderer ihm den Ruhm streitig macht, als erster das Geheimnis der störrischen Erde entrafft zu haben. Amundsen, der Norweger. Er misst nach auf den Karten. Und man spürt sein Entsetzen aus den Zeilen nachschwingen, als er gewahr wird, dass Amundsens Winterquartier um 110 Kilometer näher zum Pole postiert ist als das seine. Er erschrickt, aber ohne darum zu verzagen. Auf, zur Ehre meines Landes, schreibt er stolz in sein Tagebuch. Ein einziges Mal taucht dieser Name Amundsen in seinen Tagebuchblättern auf. Und dann nicht mehr. Aber man spürt, seit jenem Tage liegt ein Schatten von Angst über dem einsam umfrorenen Haus. Und es gibt fortan keine Stunde mehr, wo dieser Name nicht seinen Schlaf verängstigt und sein Wachen. Aufbruch zum Pol. Eine Meile von der Hütte, auf dem Beobachtungshügel, löst sich ständig eine Wache ab. Ein Apparat ist dort aufgerichtet. Einsam auf steiler Erhebung, einer Kanone ähnlich gegen unsichtbaren Feind. Ein Apparat, um die ersten Wärmeerscheinungen der nahenden Sonne zu messen. Tagelang harren sie auf ihr Erscheinen. Über den morgendlichen Himmel zaubern Reflexe schon glühende Farbenwunder hin, aber noch schwingt sich die runde Scheibe nicht bis zum Horizont empor. Doch dieser Himmel schon, erfüllt mit dem magischen Licht ihrer Nähe, dieser Vorspiegel von Widerschein befeuert die Ungeduldigen. Endlich klingelt das Telefon von der Hügelspitze herüber zu den Beglückten. Die Sonne ist erschienen. Zum ersten Mal seit Monaten hat sie für eine Stunde ihr Haupt erhoben in die winterliche Nacht. Ganz schwach ist ihr Schimmer, ganz blässlich. Kaum vermag er die eisige Luft zu beleben, kaum rühren ihre schwingenden Wellen in dem Apparat regere Zeichen an, doch der bloße Anblick löst schon Beglückung aus. Fieberhaft wird die Expedition gerüstet, um restlos die kurze Spanne Licht, die Frühling, Sommer und Herbst in einem bedeutet und für unsere lauen Lebensbegriffe noch immer ein grausamer Winter wäre, zu nützen. Voran sausen die Automobilschlitten. Hinter ihnen die Schlitten mit den sibirischen Ponys und Hunden. In einzelne Etappen ist der Weg vorsorglich aufgeteilt. Alle 2 Tagreisen wird ein Depot errichtet, um für die Rückkehrenden neue Bekleidung, Nahrung und das Wichtigste, Petroleum zu bewahren. Kondensierte Wärme im unendlichen Frost. Gemeinsam rückt die ganze Schar aus, um in einzelnen Gruppen allmählich zurückzukehren und so der letzten kleinen Gruppe, den erwählten Eroberern des Pols, das Maximum an Befrachtung, die frischesten Zugtiere und die besten Schlitten zu hinterlassen. Meisterhaft ist der Plan ausgedacht. Selbst das Missgeschick im Einzelnen vorausgesehen. Und das bleibt nicht aus. Nach 2 Tagereisen brechen die Motorschlitten nieder und bleiben liegen. Ein unnützer Ballast. Auch die Ponys halten nicht so gut, als man erwarten konnte. Aber hier triumphiert das Organische über das technische Werkzeug. Denn die Niedergebrochenen, die unterwegs erschossen werden müssen, geben den Hunden willkommene heiße, blutkräftige Nahrung und stärken ihre Energie. Am 1. November 1911 brechen sie auf in einzelnen Trupps. Auf den Bildern sieht man die wundersame Karawane dieser erst 30, dann 20, dann 10 und schließlich nur mehr 5 Menschen durch die weiße Wüste einer leblosen Urwelt wandern. Vorn immer ein Mann, eingemummt in Pelze und Tücher, ein wild barbarisches Wesen, dem nur der Bart und die Augen frei aus der Umhüllung lugen. Die bepelzte Hand hält am Halfter ein Pony, das seinen schwerbeladenen Schlitten schleppt, und hinter ihm wieder ein anderer, in gleicher Kleidung und gleicher Haltung, und hinter ihm wieder einer. 20 schwarze Punkte in wandelnder Linie in einem unendlichen, blendenden Weiß. Nachts wühlen sie sich in Zelte ein. Schneewälle werden gegraben in der Richtung des Windes, um die Ponys zu schützen, und morgens beginnt wieder der Marsch. Eintönig und trostlos durch die eisige Luft, die seit Jahrtausenden zum ersten Mal menschlicher Atem trinkt. Aber die Sorgen mehren sich. Das Wetter bleibt unfreundlich. Statt 40 Kilometer können sie manchmal nur 30 zurücklegen. Und jeder Tag wird ihnen zur Kostbarkeit, seit sie wissen, dass unsichtbar in dieser Einsamkeit von einer anderen Seite ein anderer gegen das gleiche Ziel vorrückt. Jede Kleinigkeit schwillt hier zur Gefahr. Ein Hund ist entlaufen. Ein Pony will nicht fressen. All dies ist beängstigend, weil hier in der Öde die Werte so furchtbar sich verwandeln. Hier wird jedes Lebensding tausendwertig, ja unersetzlich sogar. An den 4 Hufen eines einzelnen Ponys hängt vielleicht die Unsterblichkeit. Ein verwölkter Himmel mit Sturm kann eine Tat für die Ewigkeit verhindern. Dabei beginnt der Gesundheitszustand der Mannschaft zu leiden. Einige sind schneeblind geworden, anderen sind Gliedmaßen erfroren. Immer matter werden die Ponys, denen man die Nahrung kürzen muss. Und schließlich, knapp vor dem Beardmore-Gletscher, brechen sie zusammen. Die traurige Pflicht muss erfüllt werden, diese wackeren Tiere, die hier in der Einsamkeit und darum Gemeinsamkeit 2er Jahre zu Freunden geworden sind, die jeder beim Namen kennt und 100-mal mit Zärtlichkeit überhäufte, zu töten. Das Schlachthauslager nennen sie den traurigen Ort. Ein Teil der Expedition spaltet sich an der blutigen Stätte ab und kehrt zurück, die anderen rüsten nun zur letzten Anstrengung, zum grausamen Weg über den Gletscher, den gefährlichen Eiswall, mit dem sich der Pol umgürtet und den nur die Glut eines leidenschaftlichen Menschenwillens zersprengen kann. Immer geringer werden ihre Marschleistungen, denn der Schnee körnt sich hier krustig. Nicht ziehen müssen sie mehr die Schlitten, sondern schleppen. Das harte Eis schneidet die Kufen. Die Füße reiben sich wund im Wandern durch den lockeren Eissand. Aber sie geben nicht nach. Am 30. Dezember ist der 87. Breitengrad erreicht. Shackletons äußerster Punkt. Hier muss die letzte Abteilung umkehren. Nur 5 Erlesene dürfen mit bis zum Pol. Scott mustert die Leute aus. Sie wagen nicht zu widerstreben, aber das Herz wird ihnen schwer, so griffnah vom Ziel umkehren zu müssen und den Gefährten den Ruhm zu lassen, als Erste den Pol gesehen zu haben. Doch der Würfel der Wahl ist gefallen. Einmal noch schütteln sie einander die Hände, mit männlicher Anstrengung bemüht, ihre Rührung zu verbergen, dann löst sich die Gruppe. 2 kleine, winzige Züge ziehen sie, die einen nach Süden zum Unbekannten, die anderen nach Norden in die Heimat zurück. Immer wieder wenden sie von hüben und drüben den Blick, um noch die letzte Gegenwart eines befreundet Belebten zu spüren. Bald entschwindet die letzte Gestalt. Einsam ziehen sie weiter ins Unbekannte, die 5 Auserwählten der Tat. Scott, Bowers, Oates, Wilson und Evans. Der Südpol. Unruhiger werden die Aufzeichnungen in diesen letzten Tagen. Wie die blaue Nadel des Kompasses beginnen sie zu zittern in der Nähe des Pols. Wie endlos lang dauert das, bis die Schatten langsam um uns herumkriechen. Von unserer rechten Seite nach vorn rücken und dann von vorn wieder nach links hinüberschleichen. Aber zwischendurch funkelt immer heller die Hoffnung. Immer leidenschaftlicher verzeichnet Scott die bewältigten Distanzen. Nur noch 150 Kilometer zum Pol. Wenn das so weitergeht, halten wir es nicht aus. So meldet noch die Müdigkeit. Und 2 Tage später? Noch 137 Kilometer zum Pol. Aber sie werden uns bitter schwer werden. Aber dann plötzlich ein neuer, sieghafter Ton. Nur noch 94 Kilometer zum Pol. Wenn wir nicht hingelangen, so kommen wir doch verteufelt nahe. Am 14. Januar wird die Hoffnung zur Sicherheit. Nur noch 70 Kilometer. Das Ziel liegt vor uns. Und am nächsten Tage lodert schon heller Jubel, fast Heiterkeit aus den Aufzeichnungen. Nur noch lumpige 50 Kilometer. Wir müssen hinkommen, koste es, was es wolle. Man spürt bis ins Herz aus den beflügelten Zeilen, wie straff ihre Sehnen von der Hoffnung gespannt sind, wie alles in ihren Nerven bebt von Erwartung und Ungeduld. Die Beute ist nahe. Schon recken sie die Hände nach dem letzten Geheimnis der Erde. Nur noch ein letzter Ruck und das Ziel ist erreicht. Der 16. Januar. Gehobene Stimmung, verzeichnet das Tagebuch. Morgens sind sie ausgerückt. Früher als sonst. Die Ungeduld hat sie aus ihren Schlafsäcken gerissen, eher das Geheimnis, das furchtbar Schöne, zu schauen. 14 Kilometer legen die 5 Unentwegten bis nachmittags zurück. Heiter marschieren sie durch die sehnenlose weiße Wüste dahin. Nun ist das Ziel nicht mehr zu verfehlen. Die entscheidende Tat für die Menschheit fast getan. Plötzlich wird einer der Gefährten, Bowers, unruhig. Sein Auge brennt sich fest an einen kleinen, dunklen Punkt in dem ungeheuren Schneefeld. Er wagt seine Vermutung nicht auszusprechen, aber allen zittert nun der gleiche, furchtbare Gedanke im Herzen, dass Menschenhand hier ein Wegzeichen aufgerichtet haben könnte. Künstlich versuchen sie sich zu beruhigen. Sie sagen sich, so wie Robinson die fremde Fußspur auf der Insel vergebens erst als die eigene erkennen will, dies müsse ein Eisspalt sein oder vielleicht eine Spiegelung. Mit zuckenden Nerven marschieren sie näher. Noch immer versuchen sie, sich gegenseitig zu täuschen, so sehr sie alle schon die Wahrheit wissen, dass die Norweger, dass Amundsen ihnen zuvorgekommen ist. Bald zerbricht der letzte Zweifel an der starren Tatsache einer schwarzen Fahne, die an einem Schlittenständer hoch aufgerichtet ist, über den Spuren eines fremden, verlassenen Lagerplatzes. Schlittenkufen und die Abdrücke vieler Hundepfoten. Amundsen hat hier gelagert. das Ungeheure, das Unfassbare in der Menschheit ist geschehen. Der Pol der Erde, seit Jahrtausenden unbeseelt, seit Jahrtausenden und vielleicht seit allem Anbeginn ungeschaut vom irdischen Blick, ist in einer Molekülzeit, ist innerhalb von 15 Tagen zweimal entdeckt worden. Und Sie sind die Zweiten. Um einen einzigen Monat von Millionen Monaten zu spät. Die Zweiten in einer Menschheit, für die der Erste alles ist und der Zweite nichts. Vergebens also alle Anstrengung. Lächerlich die Entbehrungen, irrsinnig die Hoffnungen von Wochen, von Monaten, von Jahren. All die Mühsal, all die Entbehrung, all die Qual. Wofür? Schreibt Scott in sein Tagebuch. Für nichts als Träume, die jetzt zu Ende sind. Tränen treten ihnen in die Augen. Trotz ihrer Übermüdung können sie die Nacht nicht schlafen. Missmutig, hoffnungslos, wie Verurteilte treten sie den letzten Marsch zum Pol an, den sie jubelnd zu erstürmen gedachten. Keiner versucht, den anderen zu trösten. Wortlos schleppen sie sich weiter. Am 18. Januar erreicht Kapitän Scott mit seinen 4 Gefährten den Pol. Da die Tat der Erste gewesen zu sein ihm nicht mehr den Blick blendet, sieht er nur mit stumpfen Augen das Traurige der Landschaft. Nichts ist hier zu sehen. Nichts, was sich von der schauerlichen Eintönigkeit der letzten Tage unterschiede. Das ist die ganze Beschreibung, die Robert F. Scott vom Südpol gibt. Das einzige Seltsame, das sie dort entdecken, ist nicht von Natur gestaltet, sondern von feindlicher Menschenhand. Amundsens Zelt mit der norwegischen Flagge, die frech und siegesfroh auf dem erstürmten Walle der Menschheit flattert. Ein Brief des Konquistadors wartet hier auf jenen unbekannten Zweiten, der nach ihm diese Stelle betreten würde, und bittet, das Schreiben an König Hakon von Norwegen zu befördern. Scott nimmt es auf sich, diese härteste Pflicht treulich zu erfüllen. Zeuge zu sein vor der Welt für eine fremde Tat, die er als eigene glühend erstrebt. Traurig stecken sie die englische Flagge, den zu spät gekommenen Union Jack, neben Amundsens Siegeszeichen. Dann verlassen sie den treulosen Ort ihres Ehrgeizes. Kalt fährt der Wind ihnen nach. Mit prophetischem Argwohn schreibt Scott in sein Tagebuch: Mir graut vor dem Rückweg. Der Zusammenbruch. Der Heimmarsch verzehnfacht die Gefahren. Am Wege zum Pol wies sie der Kompass. Nun müssen sie achten, bei der Rückkehr außerdem noch die eigene Spur nicht zu verlieren, wochenlang nicht ein einziges Mal zu verlieren, um nicht von den Depots abzukommen, wo ihre Nahrung liegt, ihre Kleidung und die aufgestaute Wärme in den paar Gallonen Petroleum. Unruhe überkommt sie darum bei jedem Schritt, wenn Schneetreiben ihnen den Blick verklebt, denn jede Abirrung geht geradeaus in den sicheren Tod. Dabei fehlt schon ihren Körpern die unabgenützte Frische des ersten Marsches, da sie noch geheizt waren, von den chemischen Energien reichlicher Nahrung, vom warmen Quartier ihrer antarktischen Heimat. Und dann? Die Stahlfeder des Willens ist gelockert in ihrer Brust. Beim Hinmarsch straffte die überirdische Hoffnung, einer ganzen Menschheit Neugier und Sehnsucht zu verkörpern, ihre Energien heroisch zusammen. Übermenschliches an Kraft ward ihnen durch das Bewusstsein unsterblicher Tat. Nun kämpfen sie um nichts als die heile Haut, um ihre körperliche, ihre sterbliche Existenz, um eine ruhmlose Heimkehr, die ihr innerster Wille vielleicht mehr fürchtet als ersehnt. Furchtbar sind die Notizen aus jenen Tagen zu lesen. Das Wetter wird ständig unfreundlicher. Früher als sonst hat der Winter eingesetzt, und der weiche Schnee krustet sich dick unter ihren Schuhen zur Fußangel, darin sich ihre Schritte verfangen, und der Frost zermürbt die ermüdeten Körper. Immer ist's ein kleiner Jubel darum, wenn sie wieder ein Depot erreichen, nach tagelangem Irren und Zagen. Immer flackert dann wieder eine flüchtige Flamme von Vertrauen in ihren Worten auf. und nichts bezeugt grandioser den geistigen Heroismus dieser paar Menschen in der ungeheuren Einsamkeit, als dass Wilson, der Forscher, selbst hier, haarbreit vom Tod, seine wissenschaftlichen Beobachtungen fortsetzt und auf seinem eigenen Schlitten zu all der notwendigen Last noch 16 Kilogramm seltener Gesteinsarten mitschleppt. Aber allmählich unterliegt der menschliche Mut der Übermacht der Natur, die hier unerbittlich und mit durch Jahrtausende gestellter Kraft gegen die fünf Verwegenen alle Mächte des Untergangs, Kälte, Frost, Schnee und Wind heraufbeschwört. Längst sind die Füße zerschunden und der Körper, ungenügend geheizt von der einmaligen warmen Mahlzeit, geschwächt durch die verminderten Rationen, beginnt zu versagen. Mit Schrecken erkennen die Gefährten eines Tages, dass Evans, der kräftigste unter ihnen, plötzlich fantastische Dinge unternimmt. Er bleibt am Wege zurück, klagt unaufhörlich über wirkliche und eingebildete Leiden. Schauernd entnehmen sie seinem seltsamen Gerede, dass der Unglückselige infolge eines Sturzes oder der entsetzlichen Qualen wahnsinnig geworden ist. Was mit ihm beginnen? Ihn verlassen in der Eiswüste? Aber andererseits müssen sie das Depot ohne Verzögerung erreichen, sonst… Scott selbst zögert noch, das Wort hinzuschreiben. Um 1 Uhr nachts, am 17. Februar, stirbt der unglückliche Offizier. Knapp einen Tagesmarsch vor jenem Schlachthauslager, wo sie zum ersten Mal wieder reichlichere Mahlzeit von dem vormonatigen Massaker ihrer Ponys vorfinden. Zu viert nun nehmen sie den Marsch auf. Aber Verhängnis. Das nächste Depot bringt neue, herbe Enttäuschungen. Es enthält zu wenig Öl. Und das heißt, sie müssen mit dem Notwendigsten, mit Brennmaterial, haushalten. Müssen mit Wärme sparen, der einzigen wehrhaften Waffe gegen den Frost. Eiskalte, sturmumrüttelte Nacht und mutloses Erwachen. Kaum haben sie die Kraft mehr, sich die Filzschuhe über die Füße zu stülpen. Aber sie schleppen sich weiter. Der eine von ihnen, Oates, schon auf abfrierenden Zehen. Der Wind weht schärfer als je. Und im nächsten Depot, am 2. März, wiederholt sich die grausame Enttäuschung. Wiederum ist zu wenig Brennmaterial vorhanden. Nun fährt die Angst bis in die Worte hinein. Man spürt, wie Scott sich bemüht, das Grauen zu verhalten, aber immer wieder stößt schrill ein Schrei der Verzweiflung nach dem andern seine künstliche Ruhe durch. So darf es nicht weitergehen. Oder Gott steh uns bei. Diesen Anstrengungen sind wir nicht mehr gewachsen. Oder unser Spiel geht tragisch aus. Und schließlich die grauenhafte Erkenntnis, käme uns doch die Vorsehung zu Hilfe. Von Menschen haben wir jetzt keine mehr zu erwarten. Aber sie schleppen sich weiter und weiter, ohne Hoffnung, mit verbissenen Zähnen. Oates kann immer schlechter mitwandern, er ist für seine Freunde immer mehr Last als Hilfe. Sie müssen bei einer Mittagstemperatur von 42 Grad den Marsch verzögern, und der Unglückselige spürt und weiß, dass er seinen Freunden Verhängnis bringt. Schon bereiten sie sich auf das Letzte vor. Sie lassen sich von Wilson, dem Forscher, jeder 10 Morphiumtabletten aushändigen, um gegebenenfalls ihr Ende zu beschleunigen. Noch einen Tagesmarsch versuchen sie es mit dem Kranken. Dann verlangt der Unglückselige selbst, sie mögen ihn in seinem Schlafsack zurücklassen und ihr Schicksal von dem seinen trennen. Sie weisen den Vorschlag energisch zurück, wiewohl sie alle darüber klar sind, dass er für sie eine Erleichterung bedeuten würde. Ein paar Kilometer taumelt der Kranke auf seinen erfrorenen Beinen noch mit zum Nachtquartier. Er schläft mit ihnen bis zum nächsten Morgen. Sie blicken hinaus. Draußen tobt ein Orkan. Plötzlich erhebt sich Oates. »Ich will ein wenig hinausgehen«, sagt er zu den Freunden. »Ich bleibe vielleicht eine Weile draußen.« Die anderen zittern. Jeder weiß, was dieser Rundgang bedeutet. Aber keiner wagt ein Wort, um ihn zurückzuhalten. Keiner wagt, ihm die Hand zum Abschied zu bieten, denn sie fühlen alle mit Ehrfurcht, dass der Rittmeister Lawrence J. E. Oates von den Inniskilling-Dragonern wie ein Held dem Tode entgegengeht. Drei müde, geschwächte Menschen schleppen sich durch die endlose, eisig-eiserne Wüste. Müde schon, hoffnungslos, nur der dumpfe Instinkt der Selbsterhaltung spannt noch die Sehnen zum wankenden Gang. Immer furchtbarer wird das Wetter. Bei jedem Depot höhnt sie neue Enttäuschung. Immer zu wenig Öl, zu wenig Wärme. Am 21. März sind sie nur noch 20 Kilometer von einem Depot entfernt, aber der Wind weht mit so mörderischer Kraft, dass sie ihr Zelt nicht verlassen dürfen. Jeden Abend hoffen sie auf den nächsten Morgen, um das Ziel zu erreichen. Indes schwindet der Proviant und die letzte Hoffnung mit ihm. Der Brennstoff ist ihnen ausgegangen und das Thermometer zeigt 40 Grad unter Null. Jede Hoffnung erlischt. Sie haben jetzt nur noch die Wahl zwischen Tod durch Hunger oder Frost. 8 Tage kämpfen diese 3 Menschen in einem kleinen Zelt inmitten der weißen Urwelt gegen das unabwendbare Ende. Am 29. März wissen sie, dass kein Wunder mehr sie retten kann. So beschließen sie, keinen Schritt dem Verhängnis entgegenzugehen und den Tod stolz wie alles andere Unglück zu erdulden. Sie kriechen in ihre Schlafsäcke und von ihren letzten Leiden ist nie ein Seufzer in die Welt gedrungen. Die Briefe des Sterbenden. In diesen Augenblicken, einsam gegenüber dem unsichtbaren und doch atemnahen Tod, während außen der Orkan an die dünnen Zeltwände wie ein Rasender anrennt, besinnt sich Kapitän Scott aller Gemeinsamkeit, der er noch verbunden ist. Allein im eisigsten Schweigen, das noch nie die Stimme eines Menschen durchatmet, wird ihm die Brüderschaft zu seiner Nation, zur ganzen Menschheit, heroisch bewusst. Eine innere Fata Morgana des Geistes beschwört in diese weiße Wüste die Bilder all jener, die ihm durch Liebe, Treue und Freundschaft jemals verbunden waren, und er richtet das Wort an sie. Mit erstarrenden Fingern schreibt Kapitän Scott, schreibt Briefe aus der Stunde seines Todes an alle Lebendigen, die er liebt. Wundervoll sind diese Briefe. Alles Kleinliche ist in ihnen vor der gewaltigen Nähe des Todes abgetan. Die kristallene Luft dieses unbeliebten Himmels scheint in sie eingedrungen. An Menschen sind sie gerichtet und sprechen doch zur ganzen Menschheit. An eine Zeit sind sie geschrieben und sprechen für die Ewigkeit. Er schreibt an seine Frau. Er mahnt sie, das höchste Vermächtnis, seinen Sohn, zu hüten. Er legt ihr nahe, ihn vor allem vor Schlappheit zu bewahren und bekennt von sich selbst am Ende der erhabensten Leistungen der Weltgeschichte: Ich musste mich, wie du weißt, zwingen, strebsam zu werden. Ich hatte immer Neigung zur Trägheit. Eine Handbreit vor dem Untergang rühmt er noch, statt zu bedauern, den eigenen Entschluss. Was könnte ich dir alles von dieser Reise erzählen? Und wie viel besser war sie doch, als daheim zu sitzen in zu großer Bequemlichkeit. Und er schreibt in treuster Kameradschaft an die Frau und die Mutter seiner Leidensgefährten, die mit ihm den Tod erlitten haben, um Zeugnis abzulegen für ihr Heldentum. Er tröstet, selbst ein Sterbender, die Hinterbliebenen der anderen mit seinem starken und schon übermenschlichen Gefühl für die Größe des Augenblicks und das Denkwürdige dieses Untergangs. Und er schreibt an die Freunde, bescheiden für sich selbst, aber voll herrlichen Stolzes für die ganze Nation, als deren Sohn und würdigen Sohn er sich in dieser Stunde begeistert fühlt. Ich weiß nicht, ob ich ein großer Entdecker gewesen bin, bekennt er, aber unser Ende wird ein Zeugnis sein, dass der Geist der Tapferkeit und die Kraft zum Erdulden aus unserer Rasse noch nicht entschwunden sind. Und was männliche Starre, seelische Keuschheit ihm ein Leben lang zu sagen wehrte, dies Bekenntnis der Freundschaft entringt ihm nun der Tod. Ich bin nie in meinem Leben einem Menschen begegnet, schreibt er an seinen besten Freund, den ich so bewundert und geliebt habe wie Sie, aber ich konnte Ihnen niemals zeigen, was Ihre Freundschaft für mich bedeutete, denn sie hatten viel zu geben und ich ihnen nichts. Und er schreibt einen letzten Brief, den schönsten von allen, an die englische Nation. Er fühlt sich bemüßigt, Rechenschaft zu geben, dass er in diesem Kampfe um den englischen Ruhm ohne eigene Schuld unterlegen. Er zählt die einzelnen Zufälle auf, die sich gegen ihn verschworen, und er ruft mit der Stimme, der Widerhall des Todes ein wundervolles Pathos gibt, alle Engländer mit der Bitte auf, seine Hinterbliebenen nicht zu verlassen. Sein letzter Gedanke reicht noch über das eigene Schicksal hinaus. Sein letztes Wort spricht nicht vom eigenen Tode, sondern vom fremden Leben. Um Gottes Willen, sorgt für unsere Hinterbliebenen. Dann bleiben die Blätter leer. Bis zum äußersten Augenblick, bis die Finger ihm festfroren und der Stift seinen steifen Händen entglitt, hat Kapitän Scott sein Tagebuch geführt. Die Hoffnung, dass man bei seiner Leiche die Blätter finden würde, die für ihn und für den Mut der englischen Rasse zeugen könnten, hat ihn zu so übermenschlicher Anstrengung befähigt. Als letztes zittern die schon erfrierenden Finger noch den Wunsch hin, schickt dieses Tagebuch meiner Frau. Aber dann streicht seine Hand in grausamer Gewissheit das Wort meiner Frau aus und schreibt darüber das furchtbare meiner Witwe. Die Antwort. Wochenlang hatten die Gefährten in der Hütte gewartet. Zuerst vertrauensvoll, dann leise besorgt, mit steigender Unruhe schließlich. Zweimal waren Expeditionen zur Hilfe entgegengesandt worden, doch das Wetter peitscht sie zurück. Den ganzen langen Winter verweilen die Führerlosen zwecklos in der Hütte. Der Schatten der Katastrophe fällt schwarz in ihr Herz. In diesen Monaten ist das Schicksal und die Tat Kapitän Robert Scotts in Schnee und Schweigen verschlossen. Das Eis hält sie im gläsernen Sarg versiegelt. Erst am 29. Oktober, im Polarfrühling, bricht eine Expedition auf, um wenigstens die Leichen der Helden und ihre Botschaft zu finden. Und am 12. November erreichen sie das Zelt. Sie finden die Leichen der Helden erfroren in den Schlafsäcken. Scott, der noch im Tode Wilson brüderlich umschlingt, sie finden die Briefe, die Dokumente und schichten den tragischen Helden ein Grab. Ein schlichtes, schwarzes Kreuz über einem Schneehügel ragt nun einsam in die weiße Welt, die unter sich das Zeugnis jener heroischen Leistung der Menschheit für immer verbirgt. Aber nein. Eine Auferstehung geschieht ihren Taten, unerwartet und wunderbar. Herrliches Wunder unserer neuzeitlichen technischen Welt. Die Freunde bringen die Platten und Filme nach Hause. Im chemischen Bad befreien sich die Bilder. Noch einmal sieht man Scott mit seinen Gefährten auf seiner Wanderschaft und die Landschaft des Pols, die außer ihm nur jener andere, Amundsen, gesehen. Auf elektrischem Draht springt die Botschaft seiner Worte und Briefe in die aufstaunende Welt. In der Kathedrale des Reiches neigt der König dem Gedächtnis der Helden das Knie. So wird, was vergebens schien, noch einmal fruchtbar, das Versäumte zu rauschendem Anruf an die Menschheit, ihre Energien dem Unerreichbaren entgegenzustraffen. In großartigem Widerspiel entsteht aus einem heroischen Tode gesteigertes Leben, aus Untergang Wille zum Aufstieg ins Unendliche empor. Denn nur Ehrgeiz entzündet sich am Zufall des Erfolges und leichten Gelingens. Nichts aber erhebt dermaßen herrlich das Herz als der Untergang eines Menschen im Kampf gegen die unbesiegbare Übermacht des Geschickes, diese allzeit großartigste aller Tragödien, die manchmal ein Dichter und tausendmal das Leben gestaltet.